Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Manchmal geht es dann ja so wie in dem Clip. Da kommt ein das Eigentliche abhanden, was so viel anders es überlagert. So Vorstellungen, so Erwartungen. Ich glaube, es ist nicht nur mit Weihnachten, sondern auch mit der Adventszeit, dass da so viele Dinge zu Advent gehören, Dinge, die man sich selber vornimmt, die irgendwie dazugehören, dass das Eigentliche ein abhanden kommt. Vielleicht haben deshalb die Ostkirchen, vor allem die orthodoxen Kirchen, die Adventszeit als Fastenzeit, wo ganz bewusst der Verzicht geübt wird als Konzentration auf das Eigentliche in der Adventszeit. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, auch in Gottesdiensten im Bild gesprochen, das Kind wieder zurückzuholen. Dieses Eigentliche von Advent für uns wieder zurückzuholen und dabei für uns diese Frage zu stellen, was bedeutet denn das Geschehen von Advent und die Botschaft von Advent für unseren Glauben, für unser Leben in dieser Welt, für die Perspektive dieser Welt, für vieles, was uns da begegnet. Wir werden heute einen Text betrachten aus dem Römerbrief. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Christen damals in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Und vielleicht mal kurz sich hineinzuversetzen. Dort hat es eine wachsende Gemeinde gegeben, die sich wahrscheinlich in Häusern in der Stadt verteilt getroffen haben. So Kirchen, Gemeindehäuser, klassisch hat es ja nicht gegeben. Aber das Besondere war, dass sie mitten im Zentrum dessen waren, wo damals Kaiser Nero sich als Gott verehren ließ und ganz bewusst den Anspruch gestellt hat, ich bin die höchste Autorität und ich bin derjenige, der als diese letzte Autorität von jedem Menschen anerkannt werden muss. Und so ist er aufgetreten, so hat er auch gehandelt. Er war der Herr über Krieg und Frieden. Er war der Herr über Leben und Tod. Er war derjenige, dessen Gesetz galt und er eigentlich an dem Punkt mit seinem Anspruch Menschen fördern oder Menschen vernichten konnte. Und in diesem Umfeld in Rom, da lebten jetzt die Christen. Und sie bekannten, es gibt nur einen Gott und nur eine letzte Autorität. Und es ist Jesus. Und sie erlebten, dass Nero mit Leuten, die den Kaiserkult nicht unbedingt fördern, nicht unbedingt sehr tolerant war. Und dabei war das für sie eine große Herausforderung. Wie leben wir jetzt unseren Glauben in dieser Welt, in diesem Umfeld? Wie leben wir unser Christsein? Was bedeutet es für uns, dass wir wissen, da ist einer, der hat die letzte Macht für sich beansprucht auf Erden und wir kennen den, der die letzte Macht über Himmel und Erde, die letzte Macht hat. Und da schreibt Paulus an diese Christen eben diesen Brief. Er spricht unheimlich viele Themen an, sehr praktische Themen, wo er sehr konkrete Hilfestellung gibt. Und auch sehr schwierige Themen, wo man sich bis heute die Zähne ausbeißt. Und er gibt den Christen Hilfestellung. Und es tut er deshalb, weil er sagt, ich möchte diesen Christen eine Ermutigung geben. Eine Ermutigung, ihren Glauben zu leben. Eine Ermutigung für das Christsein in diesem Zentrum der Weltmacht. Dort, wo es vielleicht manchmal sehr eng ist. Eine Ermutigung für diese Herausforderung, wo Christen merken, eigentlich haben wir nicht die Dinge in der Hand, die wir bräuchten, um uns gut durchs Leben zu bewältigen. Und er spricht dann einen großen Segenswunsch aus. Und es sind nur zwei Verse, die Paulus dort schreibt. Und diese zwei Verse, Römer 15, Vers 12 bis Vers 13, ich meine, er schreibt mehr, aber die lesen wir heute als Inhalt von unserer Predigt. Und diese stehen fast am Ende des ganzen Römerbriefs. Danach kommen noch ein paar Pläne von Paulus, ein paar Grüße. Aber das ist wie so jetzt das Ende, wo er sagt, das möchte ich euch als Christen mitgeben. Und da lesen wir Römer 15, Vers 12 und 13. Und schließlich sagt Jesaja, aus der Wurzel Isais wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über die Völker zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Der Gott der Hoffnung schenkt, er erfülle euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt wisst ihr, woher das Thema kommt. Freude, Frieden, Hoffnung. Dieser Dreiklang, den Paulus hier den Christen zuspricht. Und er sagt, wie ist das mit diesem Freude, Friede, Hoffnung? Und er begründet und sagt, das ist deshalb Realität, weil in unserer Welt eine neue Herrschaft begonnen hat. Ich glaube, es gibt so ein Lieblingsbuch von Paulus aus dem Alten Testament. Zumindest zitiert er das eigentlich am allerhäufigsten, und das ist der Prophet Jesaja. Und er hat hier in diesem ganzen Abschnitt unheimlich viel auch über Jesaja schon zitiert. Und jetzt nimmt er ein Bild auf von Jesaja, das unheimlich stark ist, auch sehr inhaltsstark. Er spricht von dem Spross, der aus der Wurzel Isais hervorgeht. Ja, also dieses Bild, ein Keimling, der aus einer Wurzel hervorkommt, aus einem abgestorbenen Stumpf. Und er nimmt dieses Bild und sagt, schaut mal, das ist eigentlich das, was sich in Jesus erfüllt hat. Und im Zitieren erklärt er schon, was diese Textaussage bei Jesaja meint. Da ist Paulus im Zitieren oft sehr, sehr großzügig und sagt, schaut, so steht's dort und ich erkläre euch gleich, was das alles bedeutet in dem Zitat. Und er nimmt dieses Bild auf und sagt, ja, wie ist es mit der Wurzel Isais? Diejenigen, die jetzt richtig gut fundiert in der Bibel zu Hause sind, die können sofort erklären, wie das war. Isai war der Vater Davids, der dann König wurde. Und dieser David hat von dem Propheten Nathan das Versprechen bekommen, im Namen Gottes, aus deiner Stammeslinie, einer deiner Nachkommen, er wird dieser Herrscher sein, den Gott selbst in diese Welt hineingibt. Und dieser göttliche Herrscher, er wird die Herrschaft Gottes aufrichten in dieser Welt. Und diese Herrschaft wird alles überdauern und wird am Ende alles überspannen und wird das Letzte sein, was in dieser ganzen Weltgeschichte steht. Das hat Jesaja damals 700 Jahre vor Christus oder über 700 Jahre vor Christus vorausgesagt, ohne zu wissen, wie das gehen soll. Und Paulus, er nimmt diese Verheißung auf und sagt, schaut, das, was wir erwartet haben in unserem jüdischen Volk, das hat sich jetzt in Jesus so erfüllt. Er ist dieser Nachkomme, der damals angekündigt war. Und interessant, im Neuen Testament finden sich dann manche Dinge, die das nochmal sehr bewusst unterstreichen. Zum Beispiel in Matthäus 1. Ein Text, den Leute, die in der Bibel lesen, ganz schnell überblättern, außer sie sind auf der Suche nach dem Namen für einen Jungen, der außergewöhnlich ist, nämlich der Stammbaum von Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch sich da jemals hinein vertieft hat und sagt, boah, das hat so richtig Gehalt und ja Theologie und sonst was. In Klammer, hat's wirklich. Josef Ratzinger hat in seinem Buch dazu einen genialen Artikel geschrieben, in diesem Jesusbuch, wo er über den Sinn von diesem Stammbaum schreibt und sagt, dieser Stammbaum ist der Nachweis, dass Jesus dieser Nachkomme Davids ist. Und Matthäus hat es für gläubige Juden geschrieben. Und er nimmt für diese Juden ihre Verheißung und er nimmt Jesus und er verknüpft das durch den Stammbaum und sagt, er ist dieser göttliche Herrscher. Und da kann es gar keinen Bruch mehr geben, dass er das nicht ist. Wir haben die Botschaft, die Paulus damit ausdrückt. Er sagt, mit der Geburt von Jesus hat in dieser Welt eine neue Herrschaft begonnen. Da hat der Weltherrscher die Bühne betreten. Und interessant, wenn man jetzt die Weihnachtsereignisse verknüpft, da kamen diese Sterndeuter, Magier aus dem Osten und die sagen, wir wissen, dass ein neuer Weltherrscher geboren ist, ein neuer König. Sie haben ihn leider nur im Palast gesucht und haben dann erleben müssen, dieser König, dieser Weltherrscher, der ist so ganz anders, er liegt in der Futterkrippe, dort wo man Esel und Schafe gefüttert hat. Aber für sie war klar, da hat ein Weltherrscher die Bühne betreten und seine Herrschaft, sie wird die sein, die am Ende über allem steht und das Letzte sein wird. Und dann schreibt Paulus an die Christen in Rom, wo sich Nero aufspielt, als wäre er die letzte Autorität. Der schreibt an die Christen in Rom, die merken, wir können dieser Macht von Nero eigentlich nichts entgegensetzen, nur unseren Glauben. Und wir sind vielen Dingen eigentlich ausgeliefert. Und Paulus sagt, ihr lieben Christen, es gibt eine Botschaft, Jesus, er hat seine Herrschaft in dieser Welt angetreten, der Weltherrscher, er ist bereits in dieser Welt gegenwärtig und er hat seine Herrschaft begonnen. Und das Bild vom Spross heißt klein. Und die Menschen, sie haben es ja anders erwartet. Und ich teile diese Erwartung der Menschen damals. Sie haben ja gedacht, Jesus, er kommt jetzt mit Macht und er räumt auf. Und dann mit Gewalt setzt er das durch, haut die Römer vor die Tür und er schafft Ungerechtigkeit ab. Und wer nicht freiwillig mitgeht, der wird mitgezogen. Und dann erleben sie, wie Jesus sanftmütig, bittend, dienend seine Herrschaft aufrichtet. Und damit sagt, diese Herrschaft setzt sich nie mit Gewalt durch. Sondern diese Herrschaft, sie dient dem Menschen. Aber sie ist dadurch nicht klein. Und diese Herrschaft, sie wird sich gegen alle Mächte am Ende durchsetzen und sie wird alle Weltreiche ablösen. Und dabei klingt etwas an, was der Prophet Daniel auch Jahrhunderte vorher gesagt hat. Ich weiß nicht, wer diese Geschichten von Daniel kennt, der in Babel am Königshof war. Von Nebukadnezar träumt damals der Weltherrscher. Standbild, was ihn repräsentiert, seine Macht repräsentiert. Und den Nachkommenden, und der diesen Traum hat, erschrickt, weil dieses Standbild durch einen Stein umgewälzt wird und dieser Stein sich dann über die ganze Erde ausbreitet. Und Daniel damals Nebukadnezar sagt, Nebukadnezar, du bist heute Weltherrscher. Und nach dir kommt der nächste Weltherrscher und dann kommt noch einer und dann kommt noch einer. Aber dann kommt der, der von Gott gesandt ist, wie ein Stein in diese Welt hineinrollt. Und er wird alle Weltherrscher ablösen und seine Herrschaft breitet sich über die ganze Welt aus. Und das ist, was am Ende zählt. Das ist, was Paulus hier im Hintergrund den Christen zuschreibt. Er sagt, ihr lieben Christen, der Stein rollt schon, er ist schon da. Es hat schon begonnen. Diese Herrschaft, die so klein und unscheinbar ist, sie ist bereits Realität und sie trägt die ganze Kraft und Macht Gottes in sich. Denn, und das klingt jetzt hier an, er wird aufstehen, er wird sich erheben. Das ist wie eine Anspielung auf die Auferstehung von Jesus. Und das ist, wo er die größte Macht gezeigt hat und die letzte Macht überwunden hat, die uns Menschen als endgültig begegnet, die Macht des Todes und damit immer verbunden auch die Macht der Ursache des Todes, nämlich diese Trennung von Gott. Und in seiner Auferstehung Jesus deutlich macht, ich bin nicht nur der Herr über Leben und Tod, sondern ich bin der Einzige, der Menschen mit Gott versöhnen kann und ich bin der Einzige, der ewiges Leben gibt. Ich bin eigentlich der, der die letzte Autorität und die letzten Worte in sich hat. Und dessen Herrschaft macht Paulus deutlich, sie hat in dieser Welt begonnen, vielleicht noch ganz klein, aber sie ist heute schon Realität. Und ihr Lieben, und sie ist heute auch schon real erfahrbare Realität. Damals hat Jesus Wunder getan, um diese Macht immer wieder zu zeigen. Und ich glaube, es gibt heute manche Wunder, in denen Jesus genau diese Dinge schenkt. Dort, wo er Situationen verändert, wo man nie mehr gerechnet hat, dass sich da noch was verändert. Wo Menschen wieder beginnen, miteinander zu sprechen, die jahrzehntelang einander angeschwiegen haben. Er sagt, da bricht etwas von dieser Herrschaft Gottes durch. Sie bricht aber auch dort durch, wo Gott augenscheinlich nichts verändert, aber den Menschen die Kraft gibt, damit zu leben, ohne bitter zu werden. Diese Macht bricht dort durch, wo Menschen trotz tiefer Wunden anfangen können zu vergeben. Und dort, wo keine Versöhnung möglich ist, ihnen die Hilfe gibt, nicht bitter werden zu müssen. Dort, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben und eigentlich aufgeben wollen, dann merken, ich bin getragen und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist so diese Herrschaft Gottes, die im Kleinen durchbricht. Wir wünschen uns alles anders, alles neu. Und Jesus sagt, diese Hoffnung hat klein begonnen. Und sie fängt vielleicht klein bei dir an. Aber in ihr ist diese Macht Gottes schon gegenwärtig, von dem, der als Weltherrscher diese Bühne betreten hat. Und das ist, was Paulus den Christen nochmal so vor Augen führt. Er sagt, ihr lieben Christen, jetzt bitte denkt dran, in der Welt, in der ihr lebt, in der Situation, in der ihr lebt. Diese Welt, diese Situation hat der schon betreten, der die letzte Macht am Ende haben wird. Und alles läuft darauf zu, dass diese Macht am Ende sichtbar werden wird. Und dann sagt er, und deshalb, weil diese Herrschaft gekommen ist, hat sie Folgen. Und was sind die Folgen? Nicht weniger als Hoffnung, als Freude und als Frieden. Das ist, was Paulus den Christen dann zuspricht. Und er sagt in diesem Segenswunsch, den Walter Kleiber in seinem Kommentar so übersetzt, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch ganz mit Freude und Frieden in eurem Glauben, damit ihr von Hoffnung überfließt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, wenn du weißt, dass da einer ist, der die letzte Macht hat und der dieser letzte Herrscher in dieser Welt ist, wenn du das weißt, dann wirst du dieser Welt anders begegnen müssen. Und dann wirst du den Dingen anders auch begegnen, weil du das immer mit einpreisen musst. Aber es ist derjenige da, der die letzte Macht in der Hand hat. Und es ist derjenige da, der alles zu seinem Ziel führt. Und es ist derjenige da, der niemals an den Grenzen scheitert, in die ich eingebunden bin. Ich habe mit ihm zu rechnen. Und das ist, was Paulus dann beschreibt. Er sagt, es ist Hoffnung. Und diese Hoffnung, sie wird gegeben, und das ist so eine schöne Formulierung hier, durch diesen Gott der Hoffnung. Er sagt, dieser Gott verkörpert die Hoffnung. Brauchst du Hoffnung, dann heißt es, dann brauchst du die Begegnung mit diesem Gott, weil er der Inbegriff dieser Hoffnung ist. Und diese Hoffnung heißt, da ist einer, der die letzten Dinge in seiner Hand hat. Und Hoffnung heißt, weil er dieser Herr ist, der alles in der Hand hat, weil er das verkörpert. Deshalb darf ich mit ihm rechnen. Für meine Zukunft, egal wie sie aussieht. Darf ich mit ihm rechnen, mit seiner Fürsorge, egal wie mein Mangel aussieht. Darf ich mit seiner Weisheit rechnen, egal wie verwirrend meine Wege sind und wie unbegreiflich er für mich ist. Darf ich mit seiner Nähe rechnen, über den Menschen, die ich nicht mehr erreichen kann, mit seiner Zukunft, wo ich eigentlich nichts mehr in die Zukunft hinein erwarten will. Paulus sagt, wenn du diesen Gott vor Augen hast, der diese Hoffnung verkörpert und du anfängst mit ihm zu rechnen, erschließt sich für dich eine neue Wirklichkeit der Hoffnung. Und wisst ihr, Menschen haben das erlebt, was das bedeutet. Und sie haben das in Worte fassen können. Und einer, der das so eindrücklich tut, ist Dietrich Bonhoeffer, der hier ein Glaubensbekenntnis der Hoffnung formuliert hat in seinem Buch Widerstand und Ergebung. Und da heißt es, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern alleine auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Das ist ein Bekenntnis der Hoffnung. Das kannst du nur so schreiben, wenn du sagst, ich weiß, dass hier der Herr in dieser Welt gegenwärtig ist, der die letzte Autorität ist und mit dem ich am letzten rechnen darf. Und es hat Bonhoeffer geschrieben, angesichts des nationalsozialistischen Regimes, der Bedrohung, die ihn dann am Ende das Leben gekostet hat. Und er sagt, und da habe ich Hoffnung. Hoffnung, dass dieser Gott da ist und ich bei ihm sicher bin. Und dann sagt er, und dann entsteht daraus Freude. Am Anfang, als wir das Lied gesungen haben, alles tanzt. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst geworden ist. Da sagt man, meine Freude ist die Freude an dir. Also ich weiß nicht, an was ihr euch freut. Vielleicht heute Mittag an einem schönen, guten Essen, Tofu-Burger oder Bratwurst. Ob ihr euch freut an der Begegnung mit der Familie, an Menschen, die nett sind. Paulus sagt hier, diese Freude, die uns begegnet, ist die Freude an Jesus, dass er da ist, das, was er verkörpert. Wisst ihr, die anderen Dinge sind alle schön, ja, da kann man sich freuen, egal wie und was. Aber zu wissen, das ist immer instabil. Es kann mal da sein, dann wieder weg sein. Tofu-Burger angebrannt, schmeckt nicht mehr. Aber diese Freude an Jesus, wo er sagt, es ist die Freude, du bist da, du hast es in der Hand. Diese Freude, ich habe keinen Weg mehr, aber du bist da, du führst mich Schritt für Schritt. Diese Freude, ich bin mir nicht selber überlassen, Jesus, du bist da. Paulus sagt, wir haben Grund zur Hoffnung, weil dieser Gott diese Weltherrschaft übernommen hat und er die letzte Autorität ist und er ist da und darüber freue ich mich. Er sagt, und dann gibt es da Frieden. Und er erfüllt euch auch mit diesem Frieden. Und dieser Friede ist dieser Ort und dieser Moment, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man ein Stück Geborgenheit erlebt, weil Jesus einem vielleicht die Dinge alle aus der Hand genommen hat. Und man merkt, ich habe gar nichts mehr in der Hand, aber ich darf es ihm überlassen, ich darf mich ihm überlassen. So wie es im Psalm 37 so schön heißt, befehl doch dem Herrn deine Wege. Hoff auf ihn. Er wird es gut machen. Er wird es richtig machen. Wisst ihr, der Friede entsteht dort, wo ich merken kann, ich darf mich einfach in die Hand Gottes legen und wissen, dort bin ich aufgehoben, dort bin ich getragen und dort bin ich geschützt. Und dieser Friede, der kann mitten im Sturm sein, zu wissen, du hast das letzte Wort. Du hast es in der Hand. Es kann manchmal eine unfassbar tröstliche Situation sein. Und dieser Friede kann auch bedeuten, dass ich Frieden schließe mit Situationen, in denen ich bin, die ich nicht verstehe, die ich mir anders wünsche. Frieden schließe mit dem, was Gott gibt oder was er mir vorenthält. Frieden schließe, weil er selbst die Dinge kennt und schon was draus macht, wie es Bonhoeffer formuliert hat. Aus allem etwas zum Guten bewirkt. Paulus hier schreibt, als Christen, da haben wir eine neue Herrschaft. Wir bekennen Jesus als Herrn. Und es gibt Hoffnung, weil wir mit ihm zu rechnen haben. Und es gibt Freude, weil wir ihn vor Augen haben und er da ist. Und es gibt Frieden, weil wir in seiner Hand sind. Und diese Hoffnung, diese Freude, dieser Friede, ganz ehrlich, ich habe ihn nicht in mir. Ich habe nicht die Kraft dazu. Und es ist gut, dass Paulus sagt, diese Hoffnung und diese Freude und dieser Friede entsteht im Glauben durch den Heiligen Geist, dort wo wir im Glauben uns Gott anvertrauen und er durch seinen Heiligen Geist in uns gegenwärtig ist und uns in diese Begegnung hineinführt, in der sich uns erschließt, aber er ist doch da. Er ist das, was hier beschrieben steht in Realität. Dieser Herrscher, dieser Ort, wo ich Frieden finden kann und der, über den ich froh werden darf, dass er in meinem Leben als dieser Herr die Zügel in der Hand hat. Und Advent ist vielleicht so dieser Moment für uns, wo er sagt, schaut mal, und das soll euch wieder in Erinnerung geführt werden. damals hat an die Christen in Rom geschrieben. Ich sage, wir wissen nicht, wie es geht. Und heute richtet das Wort Gott an uns. Und sagt, ich weiß nicht, wie dein Rom aussieht, dein Nero aussieht, deine Unsicherheit aussieht. Aber diese Botschaft, sie geht dir. Da ist der, der die Herrschaft in der Hand hat. Und da ist der, der für dich da ist, an dem du froh werden kannst. Darüber sollst du dich freuen. Und da ist der, der dir diesen Ort des Friedens gibt, wenn du entdecken kannst, eigentlich bin ich mit allem in seiner Hand. Und es reicht. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten und dann zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser beten. Jesus, du gibst uns diese Erinnerung an dich, an dein Kommen in diese Welt. Und du erinnerst uns daran, dass das etwas ganz Neues in diese Welt hineingebracht hat, nämlich deine Herrschaft. Und du bietest uns diese Herrschaft an, uns in deiner Hand zu geben und uns dir ganz zu überlassen. Du kennst die Dinge, die wir erleben, die wir mit uns tragen. Du kennst die Dinge, die uns bewegen, beherrschen. Und wir wollen das alles in deine Hand geben. Danke, dass du darüber die letzten Worte sprichst und dass das dein Wille geschieht. Und wir beten, dass du uns immer wieder nahe kommst durch deinen Heiligen Geist, dass wir das für uns so ganz persönlich erleben können. Du bist doch da. Dass wir uns freuen darüber, aber dass wir diesen Frieden erleben. Menschen, die in deiner Hand sind. Herr, wir beten für unsere Welt, in der wir leben. Es sind so viele Dinge, die diese Welt in Atem halten. Beten nochmals für die Gebiete, in denen Krieg herrscht. Herr, wir wünschen uns, dass Frieden wird. Erbarm dich darüber. Wir beten über die Situation im Nahen Osten. Herr, lass es zum Guten sich entwickeln, auch in Syrien. Dass Menschen dort Entlastung finden. Eine gute Zukunft. Herr, wir bitten für die Menschen, die am Ende von Glaube, Liebe und Hoffnung sind, dass du ihnen nahe kommst und dass sie bei dir ganz neu diese Hoffnung schöpfen können und dass du sie bewegst. Und für uns alle beten wir, Herr, dass du uns nahe kommst, als dieser Gott, der mit uns ist. Und lass uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.